Papa allein zu Hause, Zeugnisse und die Schlacht ums Territorium. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf eine Mission. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich diese Woche alleine bin, denn Lena ist in den USA auf einer Konferenz. Am Montag kommt sie zurück, ich freue mich jetzt schon drauf und ich möchte trotzdem mal den Podcast aufnehmen, auch wenn ich heute hier alleine sitze, nicht wie in gewohnter Manier, meine Frau mir gegenüber. Trotzdem steht die Türe offen, die Sonne scheint herein, der Hahn ist ruhig und ich lege gleich los. Ja, wie war die letzte Woche? Summa summarum, alles gut. Ich werde immer wieder gefragt, wie das klappt, wenn die Mama mal weg ist und ich weiß auch nicht, was man dann antworten soll. Also soll man dann sagen, ja, völlige Katastrophe, ohne Mama läuft hier gar nichts, oder soll man sagen, nee, eigentlich haben wir den Laden gut im Griff. Am besten sagen wir die Wahrheit. Und die Wahrheit ist ja wie immer eine ganz subjektive Wahrnehmung. Also, ich weiß nicht, ob jeder meiner Kinder diese Aussagen teilen würde, ob jeder meiner Kinder gleicher Meinung ist, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die Woche ganz gut gelaufen ist. So, das kann natürlich daran liegen, dass ich es anders einschätze als sie, aber alles in allem, ich gebe einfach mal so ein bisschen was weiter, so ein bisschen, wie ich diese Woche erlebt habe. Nun, wenn die Mama weg ist, ist erstaunlich, da setzt daheim immer so ein anderer Modus ein. Also, das ist jetzt nicht primär nur getriggert dadurch, dass der Papa klare Ansagen macht, sondern das ist auch dadurch getriggert, dass irgendwie jemand fehlt. Und eine Dynamik dann entsteht, das finde ich sehr bezeichnend, das finde ich sehr interessant, dass dann plötzlich Rollen neu verteilt werden. Also irgendwie die älteste Tochter so ein bisschen die Mama-Rolle einnimmt, obwohl das von mir gar nicht forciert ist. Und ganz im Gegenteil, ich auch immer versuche, das Ganze zu bremsen und zu sagen, nein, meine Liebe, das ist nicht deine Aufgabe, das ist nicht deine Rolle, ich kümmere mich da darum. Aber alles in allem ist das so eine Dynamik, das finde ich erstaunlich und finde ich auch sehr interessant. Ja. Wie sah unser Tag aus? Ganz normaler Tag, um es mal vorwegzunehmen. Also ich habe diese Woche nichts operiert, dafür aber doppelt so viele Patienten in meiner Ambulanz gesehen. Auf gut Deutsch, ich habe normal gearbeitet und habe nebenher dann auch noch das Kinderprogramm gemacht und habe das Ganze so organisiert, dass ich also mehrfach halt am Tag in die Klinik gefahren bin und zwischendurch die Kinder dann mal abgeholt habe. Es gab mit Sicherheit mehr Stunden für die Kinder in der Bibliothek oder auch mal vor der Klinik, wo sie mal kurz warten mussten, bis ich fertig war mit den Untersuchungen oder mit den Ergebnissen und wie auch immer. Aber alles in allem war das ein sehr friedlicher Umgang miteinander und ja, ich finde es dann so erstaunlich, weil wenn die Mama mal weg ist, dann muss sich ja irgendjemand auch um die kleinen Geschwister kümmern, dann muss jemand sich darum kümmern, dass die Hausaufgaben gemacht werden und diese Woche war das dann eben so, dass eben der Lukas dann sich hingesetzt hat mit unserem Kleinen und die Hausaufgaben mit dem zusammen gemacht hat. Da ging es dann irgendwie darum, Bilder auszumalen und irgendwelche Silben zu zählen. Also wie viele Silben hat ein Wort? Und dann musste man das irgendwie auf diesem Lösungsblatt da eintragen. Ja, da hat der Lukas sich dann als großer Bruder freiwillig da mit dem Kleinen hingesetzt. Und das Gleiche galt auch für diese Talleres. Die Kinder hatten diese Woche wieder Basketball. Und der Lukas war da also dann der große Bruder, der ja ein Handy besitzt und damit auch erreichbar ist, der dann hier mit ihnen in den Ort gelaufen ist, in die Turnhalle, dann die Stunde Sport, dann dort die Kleinen betreut hat und dann wieder zurückgelaufen ist. Alles in allem sind wir überhaupt mehr gelaufen als normal in unserem Leben, denn das war auch so ein bisschen meine Strategie, meine Überlegung, dass ich gedacht habe, um so ein bisschen die Energie auch abzubauen, um so ein bisschen auch die Luft rauszulassen, muss man sich bewegen. Bekanntlich ist Bewegung super gut, um Stress abzubauen und damit die sich eben auch nicht den ganzen Tag irgendwie gegenseitig auf der Pelle sitzen, war so meine Strategie, dass wir morgens auf jeden Fall in die Schule laufen. Da gab es nur am ersten Tag Gemotze und dann war völlig klar, ja, jeden Morgen wird pünktlich um 6:45 losgelaufen, damit wir eben pünktlich in der Schule sind. Früher ging es natürlich los am Tag, also zwischen 6:30 und 7 ist die Mannschaft aufgestanden. Und es war völlig klar, um 6:30 muss man unten am Tisch sein. Das hat in den meisten Fällen auch geklappt. Jonas war die Nacht so ein bisschen, die Nächte ein bisschen erkältet und hat dann ein bisschen länger geschlafen. Das sei ihm dann auch gegönnt gewesen. Aber alles in allem waren wir also um 7 Uhr dann am Tisch, haben bereits gefrühstückt gehabt, konnten Andacht machen um 7:45, alle Zähne geputzt, Haare gekämmt, Schuluniform an, ab in die Schule, ja. Die Hörer unseres Podcasts, die regelmäßigen Hörer unseres Podcasts, die werden jetzt als alles fragen, ja, Benjamin, wie hast du es denn aber mit dem Essen gemacht? Und ja, das Essen, das war so ein Thema. Es gab natürlich diese Woche wieder Pfannkuchen und es wird diese Woche auch nochmal Pfannkuchen bzw. Apfelküchen geben, weil das einfach das Beste ist, was ich kochen kann. Und nicht, dass ich andere Sachen nicht auch kochen könnte, aber meine Kinder feiern das und irgendwie hat es ja auch was, wenn man dann draußen auf dem Balkon sitzen darf oder im Kaninchenstall, da im Gehege vor dem Stall seinen Pfannkuchen isst mit Marmelade drauf oder Apfelmus. Also die Kinder genießen das. Ja, montags gab es von Papa Pfannkuchen. Dienstags, da haben wir in der Klinik gegessen. Mittwoch gab es Mittagessen von der Doris, das sie dienstags vorgekocht hatte. Donnerstags haben wir wieder in der Klinik gegessen. Freitags gab es Essen, das die Doris donnerstags vorgekocht hat. Ja, und heute ist Samstag, 11.44 Uhr nehme ich diesen Podcast auf. Ich muss mich jetzt langsam um das Mittagessen kümmern und ich habe noch keine Idee, was ich heute koche, aber wahrscheinlich wird es wieder Pfannkuchen sein oder Apfelküchle, wobei ich eher tendiere, Apfelküchle zu machen, denn das schmeckt dafür besser. Morgen steht Freddy oder das Restaurant Panamericana hier bei uns im Ort auf dem Plan. Da gibt es sehr gutes Essen, das man auch genießen kann und also für hiesige Verhältnisse gutes Essen. Also das heißt, man fängt sich da keinen Parasiten ein. Und das heißt, wir werden also zur Feier des Tages morgen dann da Mittagessen gehen. Und am Montag, da kommt die Lena ja zurück. Montagmittag, entweder gibt es Pfannkuchen oder Lena ist dann auch schon wieder da. Ja, ich habe viele Sachen diese Woche bewegt. Und eine der Sachen ist zum einen, ich finde es erstaunlich, dass man sieht, wie schnell die Kinder groß werden. Also vor einem Jahr war ich ja auch mit den Kindern alleine und es war doch im Rückblick noch deutlich anstrengender als jetzt. Die Kleinen werden größer, die Größeren werden noch größer. Die Großen helfen den Kleinen, die Kleinen übernehmen ihre Aufgaben inzwischen selber. Und ja, es ist also schon so, dass man beobachten kann, wie sie von Jahr zu Jahr größer werden und wie das Ganze dann doch auch so ein bisschen auf mehr Schultern verteilt wird, wenn die Mama weg ist, was für mich eben auch die Möglichkeit eröffnet hat, dass ich voll arbeiten konnte, zum großen Glück unserer Patienten, die sehr glücklich waren. Ich habe so viele Operationen programmiert, also einbestellt, beziehungsweise ja, gesehen, potenzielle Operationen oder Patienten vorbereitet für Operationen, so will ich eigentlich sagen, dass es also über Wochen jetzt das Programm voll ist und dadurch, dass ich mehr Patienten gesehen habe, ist natürlich auch die Warteliste länger geworden. Wir haben jetzt das so geregelt, dass ich in 2 Wochen also doppelt operiere, weil der Chirurg, unser Chirurg in Kolumbien eine Woche ist. In dieser Woche werde ich hier also doppelt so viel Kapazität zur Verfügung haben, deutlich mehr operieren und dafür weniger Sprechstunde sehen. Also genau umgekehrt wie die letzte Woche. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass erstaunlich ist, eben zu sehen, wie die Kinder größer werden. Und das fängt ja bei so Kleinigkeiten an. Also, dass sie alleine auf die Toilette gehen, also die ganz Kleinen, die Großen ja sowieso, dass sie sich Schuhe selber anziehen, dass sie sich darum kümmern, die richtigen Klamotten anzuhaben, dass man da klare Anweisungen geben kann und sie werden umgesetzt. Und ja, wenn man unterm Strich die Zeit, die letzte Woche so betrachtet, ohne Mama, dann ist das wahrscheinlich das, was am meisten hervorsticht. Klare Regeln und klare Ansagen, also nicht irgendwie in militärischer Diktatur. Aber es ist natürlich schon so, dass die Mama da in mancherlei Hinsicht so ein bisschen empathischer ist und empathisch vielleicht nicht, aber hilfsbereiter oder sich mehr Zeit nimmt. Wie soll man das so richtig formulieren? Also wenn auf dem Plan steht, dass meine Tochter Küchendienst hat, dann hat meine Tochter diese Woche eben auch Küchendienst gehabt. Und wenn da drauf steht, dass mein Sohn Wäschedienst hat, dann hat er diese Woche an diesem Tag eben auch die Wäsche gemacht und nicht die Mama und auch nicht der Papa. Außer wenn es wirklich so früh am Tag war, dass sie noch in der Schule waren. Denn das war so auch eine meiner Strategien. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund von Optimierung. Und Optimierung beginnt bei mir mit zwei großen Gesetzen, die total wichtig sind, wenn man Zeit sparen will und wenn man effizient sein will. Das eine Gesetz, das ist das Pareto-Prinzip, also die Regel, dass man 20% der Zeit dafür braucht, um 80% der Arbeit zu erledigen. Das heißt, wenn du dich in kleinen Details verlierst, dann wirst du sehr viel Zeit dafür aufwenden, nämlich 80% deiner Zeit, um die letzten 20% zu machen, damit die Arbeit dann perfekt ist. Und so eine Kleinigkeit, diese Woche wurden keine T-Shirts und auch keine Hemden gebügelt. Wäsche wird so aufgehängt, dass wenn sie trocknet, möglichst faltenfrei von alleine kommt und dann wird es angezogen und über den Tag kletten sich die letzten Falten. Also, das ist für mich einfach so ein bisschen Optimierung, Wäscheoptimierung nach Pareto. Unterwäschen zu bügeln oder Handtücher zu bügeln, das habe ich ab und zu ja auch schon mal erlebt. Na, das ist absoluter Luxus und das gilt bei mir dann in so einer Woche in das Fach Zeitverschwendung. Ganz einfach, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Das zweite ist das Eisenhower-Prinzip. Das Eisenhower-Prinzip, das hilft dir, zwei Dinge zu unterscheiden in einer Matrix. Das ist die Frage, ist diese Aufgabe wichtig oder ist sie unwichtig? Und ist sie dringend oder ist sie nicht dringend? Und wenn du diese zwei Fragen kombinierst, dann kommst du also auf vier Felder. Und die Aufgaben, die sofort erledigt werden müssen, sind die Aufgaben, die sowohl dringend als auch wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel im Haushalt, dass man, wenn jetzt irgendwo Wasser ausläuft, zum Beispiel, weil man die Blumen gegossen hat und der Parkett jetzt voller Wasser steht, dass man dieses Wasser so schnell wie möglich da wegwischt. Weil wenn man es nicht wegwischt, man nachher ein größeres Problem hat. Dazu gehören aber auch ganz praktische Sachen wie Rechnungen bezahlen oder die Steuererklärung zu machen. Das ist jetzt nicht so wichtig für mich hier in dieser Woche gewesen, aber es gibt eben Aufgaben im Haushalt, die sind sowohl dringend als auch wichtig. Und die muss man sofort erledigen, da hat man eben keine Zeit. Oder wenn, wie auch schon diese Woche passiert, der Kleine im Baum hängt, weil er eben auf den Baum geklettert ist und seine Hosentasche sich in einem Ast so verfangen hat, dass er sich da jetzt an der Hosentasche aufgespießt hat und eben nicht mehr alleine runterkommt. Nun, gut, ob das jetzt dringend und wichtig ist, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man die ganze Situation bewertet. Aber also ich bewerte sie so, dringend und wichtig, den Kleinen muss man da zügig runterholen, bevor Schlimmeres passiert. Gut, dann gibt es Aufgaben, die sind wichtig, aber die sind nicht dringend. Und die muss man planen. Das sind Aufgaben, die man planen kann. Dazu gehört zum Beispiel das Zeugnis abholen. Diese Woche gab es Zeugnisse für das erste Trimester. Das heißt, ich musste also 5-mal antreten, um die Zeugnisse meiner Kinder zu holen. Und ich habe in dieser Woche so viele A-Noten gesehen, also die besten Noten, die es im ersten Trimester gibt, wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Meine Kinder haben fast in allen Fächern nur A's. Also es ist unfassbar. Es gibt 2 oder 3 B's überhaupt und ansonsten ist es alles mit A. Die allerbeste Note ist AD, also sozusagen den Anspruch des Lehrers noch übertroffen. Das gibt es aber im ersten Semester oder im ersten Trimester, muss man ja sagen, nicht. Das gibt es nur in der Endnote. Okay, nochmal zurück zu meinem Eisenhower-Prinzip. Das wäre so eine Aufgabe oder war so eine Aufgabe diese Woche. Das konnte man planen. Das war wichtig, aber es war nicht dringend. Aber wie du dir jetzt schon selber ziemlich schnell herleiten kannst, jede wichtige Aufgabe wird irgendwann auch dringend, nämlich dann, wenn du sie auf die lange Bank schiebst. Und um das zu vermeiden, um dann eben in Zeitnöte zu kommen, muss man wichtige Aufgaben dann erledigen, wenn man sie, oder muss man sie planen und dann erledigen, wenn man sie geplant hat. Und das sind so die zwei Hauptsachen, wo man wirklich viel Stress vermeiden kann, ja. Dass die Kinder morgens pünktlich angezogen werden müssen, ja, das ist zum Beispiel auch eine wichtige Aufgabe. Und wenn man dann wartet bis 5 vor los sozusagen, dann wird plötzlich aus dieser wichtigen Aufgabe, nämlich die Kinder müssen gestriegelt sein und die müssen saubere Klamotten haben, da wird dann plötzlich eine, nicht nur eine wichtige, sondern auch eine wichtige und dringende Aufgabe daraus und dann kommt man plötzlich in Zeitnot. Das kann man aber morgens sich sparen, indem man am Vortag eine klare Ansage macht und sagt, um 6:30 sind alle unten bitte, machen sich fertig für die Schule, dann haben wir ausreichend Zeit, um diese wichtige Aufgabe zu erledigen. Dann haben wir noch Aufgaben, die sind dringend, aber total unwichtig. Die kann man, und das ist die ganz gute Botschaft, diese Aufgaben kann man delegieren. Da gehört für mich zum Beispiel dazu ein freiwilliger Workshop, an dem meine Tochter teilnehmen möchte, nämlich Basketball. Und das delegiere ich, da geht dann eben mein Sohn, der Lukas, mit und erledigt das. Ja, also dringend, klar, weil es fängt zu einer gewissen Uhrzeit an. Da gehört aber auch dazu, irgendwie eine Torte abzuholen oder irgendwas vom Schneider abzuholen oder sonst irgendwas. Das ist dringend, weil irgendwie ein Termin ansteht, aber es ist so unwichtig. Das kann man delegieren, da muss man sich nicht selber drum kümmern. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, nämlich die Dinge, die unwichtig und dazu auch noch nicht einmal dringend sind. Wenn du die aus deinem Leben rauskürzt, kannst du am meisten Zeit sparen. Dazu gehört Social Media, dazu gehört Fernsehen, dazu gehört irgendwie all das außenrum, was weder dringend noch wichtig ist. Irgendwie Sachen, die man aus dem Leben kürzen kann. Ja, die habe ich also versucht, diese Woche so kurz wie möglich zu halten, indem ich auch die Social-Media-Apps alle runtergelöscht habe von meinem Handy, dass ich erst gar nicht in die Versuchung komme, auch da nur eine Minute unnötig Zeit zu verbringen. Ich habe da keine Zeit dafür. Normalerweise in meinem Leben ab und zu mal für einen Post, ihr wisst es ja, die regelmäßig auf Instagram dabei sind. Mir macht das ja auch Spaß, mein Leben da zu teilen, aber manchmal gerade in Zeiten, wenn man dann sehr viel Stress hat, ist es doch sinnvoller, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und nach Pareto und nach dem Eisenhower-Prinzip seine Aufgaben zu verteilen und seine Arbeiten zu erledigen. Und so sind wir also diese Woche mit doppelter Belastung ganz gut durch diese Woche gekommen. Ja, unterm Strich kann man sagen, diese Woche war mehr Kopf als Herz. Die Mama ist ja manchmal eher umgekehrt, also nicht, dass sie keinen Kopf verwendet, sondern ein größeres Herz sozusagen. Vielleicht sind so ein bisschen ein paar emotionale Bedürfnisse nicht ganz so befriedigt worden, wie wenn die Mama da ist. Dafür kommt die Mama auch wieder und das Tolle ist ja, man sieht oft den Wert von Dingen erst dann, wenn man sie nicht mehr hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, sich mal rar zu machen, mal weg zu sein. Das geht mir natürlich so, wenn ich tagsüber auf Arbeit bin, dann komme ich abends nach Hause, mal die Kinder fallen mir um den Hals und die sind glücklich, dass der Papa da ist. Ja, die Mama ist den ganzen Tag da. Aber wenn die Mama dann mal eine Woche in den USA ist, das wird ein heiteres Wiedersehen, wenn sie wiederkommt. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das gibt viele Umarmungen. Da freut sich jeder, dass die Mama wieder da ist. Und so ein bisschen gönne ich ihr das ja auch und freue mich zum einen, dass sie die Zeit jetzt da so erlebt, aber auch, wenn sie zurückkommt, dass sie dann diese überschwängliche Liebe, die Mama, wir haben dich vermisst, dass sie das dann auch in der vollen Wucht abbekommt. Was gab es an Highlights diese Woche nun? Wie ich gesagt habe, diese Woche war ziemlich voll, was schulische Aktivitäten angeht. Es war eben 5-mal Zeugnisse abzuholen. Ich durfte also von mehreren Lehrern mir anhören, wie meine Kinder so in der Schule sind. Alles in allem im Prinzip die Besten, so, also was ich so wahrgenommen habe, waren die also alle überdurchschnittlich bis spitzenmäßig so in dieser Kategorie. Das haben wir natürlich auch so kommuniziert und die Kinder wissen, dass sie da also alle auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und ja, da kann man so an manchen Feinheiten noch feilen und der eine kriegt so ein bisschen in Zukunft spanische Comics und der andere bekommt ein bisschen mehr Matheblätter, aber es ist alles in allem, also sind die top in der Schule und die Lena macht da ganz offensichtlich einen super Job und ja, also ich kann da überhaupt, auch die Lehrer konnten da überhaupt keine Kritik oder negative Dinge äußern, die Kinder sind super integriert, haben Freunde, sprechen Spanisch und machen gut im Unterricht mit, sind motiviert und also alles in allem ein ganz tolle Zeugniswoche. Und dann das große Fest. Gestern war 9-jähriger Geburtstag von der Schule. Das heißt, gestern Abend war also dann noch eine extra Veranstaltung, in die wir dann alle angetreten sind. Natürlich auch gestriegelt und rausgeputzt, denn große Geburtstagsfeier der Schule, die ganze Turnhalle voll, 600-700 Leute. Nein, mehr. Es müssen viel mehr sein. Es waren bestimmt 800 Leute da. Und dann natürlich gewisse Tänze und musikalische Beiträge und so weiter. Und meine Lieben, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich tue mir da immer so ein bisschen schwer. Die Peruaner haben so eine Kultur, da weiß ich immer nicht, ob das jetzt nur Kultur ist oder ob das unter die Kategorie Fremdschämen geht. Ob das vielleicht sogar auch schon mal ganz salopp gesagt oder vielleicht auch so ein bisschen übertrieben in die Richtung Missbrauch geht. Ja? Ich möchte mal die Situation schildern. Also Schulfeier, Sporthalle, mehrere hundert Leute, also vielleicht 800 Leute da, voll besetzt. Ein 7- oder 8-jähriges Mädchen singt ein Solostück. Mal unter westlicher, musikalischen Gesichtspunkten, sage ich mal. Sie kann nicht singen. Und nicht nur, dass sie nicht singen kann, sie singt auch noch a cappella, also ohne Begleitung. Sie stellt sich also da vorne hin und singt ein Lied, das sie selber komponiert hat. Und es ist schief, es ist unrhythmisch. Und ich frage mich, wie man damit umgeht. Also zum einen kann man jetzt sagen, wow, super Talent, also sie hat echt eine Animation, also ein Animo, so hier vor vielen hundert Leuten zu stehen, das muss man sich erstmal trauen, die ist mutig. Aber wo ist da die Grenze zwischen Selbstüberschätzung und Mut? Da tue ich mir also ein bisschen schwer und ich frage mich, wo sind die Eltern dazu? Ist man stolz darauf oder versteht man, dass das vielleicht auch gar nicht nur zum Wohl des Kindes ist? Also ich empfinde das zumindest so, dass da auch so eine Komponente dabei ist. Vielleicht muss das Kind was leisten, was ich in meiner Kindheit nicht geleistet habe. So, und das ist so eine Unterstellung. Vielleicht sind diese Gedanken auch so total daneben, wenn jetzt meine Frau da wäre. Würde die ihre Meinung hören und wahrscheinlich würde sie jetzt sagen, Benjamin, wie kannst du so denken? Das ist eine Denkweise, das ist total westlich, das ist so eingeschränkt, das ist so deine Denke. Das ist ganz anders, könnte sein. Könnte auch sein, dass sie ganz meine Meinung ist. Meine Wahrnehmung war Kategorie Fremdschämen und Kategorie, das möchte ich meinen Kindern nicht antun. Nun, da kann man, glaube ich, dazu stehen, wie man will, ob das pädagogisch sinnvoll ist oder nicht und ob das sozusagen die Voraussetzung ist, ob man dann später mal großer Politiker wird und große Reden schwingt oder das schon die ersten Schritte auf einer ganz großen Solokarriere sind. Ehrlich gesagt, ich wage es zu bezweifeln. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ich damit umgehen würde und ich würde zumindest meinem Kind die Freiheit lassen, wenn es das machen möchte. Aber ich würde ihm natürlich auch ein ehrliches Feedback geben und sage, du, lass uns da nochmal bis zum nächsten Jahr ein bisschen an der Tonart arbeiten oder vielleicht auch so ein bisschen am Rhythmus, damit wir so ein bisschen nach vorne kommen. Also vielleicht ist das auch einfach meine selbstoptimierende und mein Anspruch irgendwie. Keine Frage, man kann im Leben nicht alle Dinge perfekt abliefern und ihr habt es vorhin gehört, Pareto ist auch da ganz wichtig, dass man sich selber so ein bisschen auch zurücknimmt und sagt, okay, vielleicht sind es auch 80%, die ausreichen und nicht die 100%. Aber auf der anderen Seite, ich frage mich, was geht dann in so einem Kind ab oder was bewirkt das, wenn man dann tosenden Applaus von 800 Leuten bekommt, obwohl man eigentlich eine schlechte Leistung abgegeben hat. Also mal jetzt nicht subjektiv, wenn man selber ja dann der Meinung ist, die Leistung war so gut, dass man einen riesen Applaus bekommen hat, sondern ganz nach objektiven Kriterien, Rhythmus, Takt, Tonart und so weiter. Also schwieriges Thema, wie ihr seht. Ich tue mir selber ein bisschen schwer, weil ich möchte auch keinen verurteilen, aber es ist so ein bisschen die Kategorie, die ich meinen Kindern irgendwie nicht zumuten würde, außer sie wollten es unbedingt, dann würde ich sie natürlich auch dafür da animieren und vor allen Dingen würde ich einen Rahmen schaffen, dass sie das in einem sicheren Rahmen ausprobieren können und dass sie dann mit einem gesunden Feedback auch sich weiterentwickeln, um da auch eine gewisse Realität, auch eine Gleichheit zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung da herzustellen. Naja, lassen wir das Thema, bevor ich mir noch zu arg die Finger verbrenne. Denn wie ich gesagt habe, meine Frau ist nicht da und wenn dann solche kritischen Themen kommen, dann ist sie immer die, die mich so ein bisschen bremst und sagt, du Benjamin, da gibt es auch noch eine andere Sicht und mich würde mal interessieren, was ist denn eure Sicht da drauf? Schreibt mir doch mal eine E-Mail und sagt mir, ob ich da komplett falsch liege oder ob ihr da gleicher Meinung seid. Ich möchte gerne was dazulernen. Was haben wir als Familie sonst diese Woche noch alles erlebt? Nun, diese Woche gab es ein ganz großes Highlight. Also ich habe ja selten meinen kleinen Sohnemann so motiviert gesehen wie diese Woche. Und ich finde es ja total spannend, auch so einen kleinen Tipp an alle Eltern. Wenn man es schafft, eine intrinsische Motivation zu erzeugen, ja, dass das Kind also von innen raus motiviert ist, etwas zu machen, dann laufen die Dinge viel leichter. Bei mir gab es diese Woche zum Beispiel ganz oft die intrinsische Motivation, ein Rätsel zu lösen, aber erst dann, wenn alles andere erledigt ist. Denn wir haben so eine kleine Angewohnheit und wir haben das diese Woche jeden Abend durchgezogen. Wir schauen uns als Familie 15 Minuten zusammen Rätsel an und lösen die gemeinsam. Da gibt es so YouTube-Videos mit Rätseln und die Kinder feiern es total. Also so detektivische Rätsel. Wer ist der Dieb? Wer ist der Lügner? Wer hat den Schaden verursacht? Wer hat was geklaut? Was weiß ich? So. Und das sind ganz tolle Rätsel, die man online angucken kann. Dann wird diese Geschichte so erzählt mit so Bildern und dann hast du ein paar Sekunden Zeit, dann stoppen wir das Video, dann wird diskutiert, wer war der Dieb? Warum der? Warum der nicht? Oh, siehst du da, der hat einen anderen Hut auf und so weiter. Und dann legen wir uns fest, wer, manchmal auch nicht, manche sind dann für die Person A und andere für B und dann lösen wir gemeinsam diese Rätsel. Und die Kinder fahren total darauf ab. Ich habe auch das Empfinden, dass sie so in so einem Denken um die Ecke da total geschult werden. Und es sind natürlich auch mathematische Rätsel dabei und so. Und wir haben es also jede Woche gemacht, jeden Tag in dieser Woche gemacht und die Kinder waren total begeistert davon. So, für mich war aber völlig klar, dass das für mich ein ganz tolles Mittel ist, um sie zu motivieren, all die Dinge zu erledigen, die vorher erledigt werden müssen. Denn wir haben das als letzte Aktion, bevor es dann Feierabend gab, gemacht, zusammen. Und es war immer klar, wir können diese Rätsel nur dann lösen, wenn wir alle pünktlich mit unseren Aufgaben fertig sind. Das heißt, es gab pünktlich Abendessen, dann musste das Geschirr gemacht werden, es musste der Boden gekehrt werden, der Wäschedienst musste die Wäsche noch fertig zusammenlegen und die Kleinen mussten sich umziehen und die Zähne putzen. Und wenn die Zähne geputzt waren, dann haben wir uns auf der Couch getroffen und haben zusammen noch eine 15-minütige Rätselaufgabensammlung da gelöst. Ja, das war eine absolut intrinsische Motivation für die Kinder, alles pünktlich zu erledigen, nicht irgendwie rumzuschludern und dann bis um 8:30 noch das Geschirr abzuwaschen oder sonst was, weil es war nämlich ganz klar kommuniziert, um 8 Uhr ist Feierabend. Papa braucht auch mal zumindest 1,5 Stunden für sich. Um 8 Uhr mussten alle in ihren Zimmern sein und ab 8 Uhr gehörte eben der Rest des Abends mir. Was habe ich da gemacht? Ich habe diese Woche, glaube ich, so viel wie noch nie in den vergangenen Wochen an meinen Büchern weitergeschrieben. Ich war also jeden Abend dran, habe kapitelweise die Bücher weitergemacht. Ihr wisst ja, ich schreibe gerade an zwei, ehrlich gesagt, an drei unterschiedlichen Büchern. Aber das erste Buch, das ist ja mein Ziel, das wird jetzt eben in die Revision gehen und dann hoffentlich bis Oktober, November auch im Druck fertig sein. Das aus der roten Serie, die kennt ihr ja inzwischen auch, die ersten Bücher waren eben Entscheidung zum Aufbruch, der Aufbruch und das letzte Angekommen in Peru. Da gibt es jetzt ein neues Buch, das aktuelle Geschichten erzählt, das soll heißen Weiter als gedacht. Dieses Buch werde ich hoffentlich bis Oktober im Druck haben und da sind also die letzten Geschichten jetzt dran gewesen. Ja, und dann noch ein zweites Buch, Wenn Gott ruft, als Nachfolgerbuch zu diesem blauen, das ja auch viele von euch schon gelesen haben, Find Your Mission. Jeder Mensch hat eine Mission, die nur er erfüllen kann. Ihr wisst ja, das ist so ein Herzensthema von mir, Menschen zu helfen, ihre ganz persönliche Mission im Leben zu finden. Und da habe ich eben die Nachfolge, das Nachfolgebuch gerade in der Hand, um es zu schreiben. Da bin ich auch bestimmt mit der Hälfte inzwischen durch. Ganz viel gelesen, ganz viel angehört, Inspirationen gesammelt. Jetzt gerade nochmal auf die in der zweiten Hälfte. Ich sammle seit über einem Jahr ja Themen und so ein kleiner Tipp, wenn ihr mal ein Buch schreiben wollt. Überlegt euch ein Thema, über das ihr schreiben wollt, legt eine Datei ein und immer, wenn euch im Alltag irgendwas begegnet, ein Gedanke, der in dieses Buch reinpasst, dann schreibt es genau in diese Datei. Und so sammle ich dann meistens über ein ganzes Jahr oder noch länger, manchmal auch wirklich 10 Jahre, also zum Beispiel das Buch Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind, da habe ich 8 oder 9 Jahre Dinge zusammengeschrieben, die mir wichtig geworden sind als Vater. Und wenn du dann irgendwie eine Sammlung zusammen hast und die aktuelle Sammlung für mein aktuelles Buch sind eben Gedanken, reine Gedanken, 16 DIN A4 Seiten, einfach nur Stichworte, Gedanken, dann nimm diese und formulier die aus, mach dann eine Struktur, bau dann diese einzelnen Gedanken zu den passenden Kapiteln und zu den passenden Überkapiteln und dann hast du ein Buch zusammen. Also so schreibe ich zumindest meine Bücher. Anders funktioniert es zumindest für mich nicht, weil ich habe ja auch gar keine Zeit, so ad hoc jetzt wie ein Autor monatelang einfach nur hinzusitzen und zu schreiben und zu lesen und zu schreiben und zu lesen und zu schreiben, sondern ich muss ja irgendwie diese Gedanken sammeln über einen sehr, sehr langen Zeitraum, um sie dann auszuformulieren und so entstehen bei mir eben die Bücher. Also das war dann ab 8 Uhr mein Abendprogramm und es hat auch erstaunlich gut geklappt. Bis 7.30 Uhr war dann alle Dinge erledigt, dann gab es eine Viertelstunde eben noch Rätsel und um 8 Uhr war dann Papazeit bis um zwei Stunden. Da kann man schon mal einiges zusammenschreiben und konzentriert dranbleiben, bis mir dann die Augen zugefallen sind und dann am nächsten Morgen ging es dann wieder weiter. Ja, das war also meine Woche, das war die Woche aus meiner Sicht. Lena hat bestimmt ganz viele andere Sachen erlebt und hat auch ein paar Sachen in den USA erledigen müssen, erledigen können. Ehrlich, wir haben ganz, ganz wenig Kontakt gehabt. Wir haben vielleicht, wenn es hochkommt, 3-4 Mal telefoniert, ganz kurz. Also so, hallo, wie geht's dir? Ja, gut, also den Kindern geht's auch gut. Bis bald. Und ich bin da auch immer so ein bisschen kurz, weil ich denke mir, jeder muss sich auf seine Sache konzentrieren. Du bist jetzt weg, konzentriere dich auf deine Sachen dort. Ich bin hier, ich konzentriere mich auf meine Sachen hier und auf die Kinder und es geht allen gut. Und so, mir reicht es dann auch, so ein Update zu sagen, ja, alles gut, machen wir weiter. Also ihr seht, eher so sachlich orientiert, meine Frau ist eher emotional da so ein bisschen stärker involviert, personenorientiert, hat alle seine Vor- und Nachteile. Mir macht es natürlich auch Spaß, Sachen zu optimieren und zu einem der ganz großen Optimierungen hier in dieser Woche gehörte eben auch das ganz große Thema Wäsche waschen. Und da muss ich so ein bisschen über mich selber schmunzeln, ja. 7 Leute, also jetzt ja nur 6 Leute Wäsche waschen, ja. Also da fällt jeden Tag Berge an Wäsche an. Ich habe jeden Tag in dieser Woche 2 bis 3 Maschinen Wäsche gewaschen. Und die erste Maschine, die ist morgens zwischen 6 und 7 bereits angegangen, nämlich noch bevor ich in die Schule gelaufen bin mit den Kindern. Ich habe ja gesagt, wir sind um 7.15 Uhr losgelaufen in die Schule und vorher musste also die erste Maschine laufen, damit ich sie, wenn ich dann zurückkomme, sie aufhängen kann, um die nächste Maschine direkt anzuschalten, sodass am Vormittag nach Möglichkeit bis zum Mittag dann die Wäsche gewaschen war. Ja, das habe ich so in meinem jugendlichen Leichtsinn bei uns da unten erzählt. Meine Krankenschwestern da, die Arzthelferinnen, die wollten dann wissen, na Doktor, wie geht's mit den Kindern und so. Und haben wir auch gesehen, dass ich die Kinder ab und zu mit in die Klinik genommen habe. Und dann sage ich, ja, also ist halt viel Wäsche. Für 6 Leute Wäsche zu waschen, ist halt viel Wäsche. Und dann alle, ja, oh Mann, das ist so viel Arbeit. Und alle so mitleidig mit dem Doktor, dass er also für 6 Leute Wäsche waschen muss. Und also wie viel Arbeit das doch ist. Und bis ich dann eben erkläre, ja, also ich muss die sortieren nach hell und dunkel und nach 60 Grad und nach 40 Grad und dann kommen die halt in die Waschmaschine und dann drücke ich da halt drauf und dann 2 Stunden später ist die Wäsche fertig und dann hört man so ein Raunen durch die ganze Belegschaft. So, ah, Doktor, ha ja, aber mit der Waschmaschine ist das ja leicht. Also, Auf gut Deutsch, die waren alle davon ausgegangen, dass ich für 6 Leute von Hand die Wäsche daheim waschen muss. Und ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, dachte mir, ja, crazy. Also ich habe das jetzt schon für viel Arbeit gehalten, dafür 6 Leute die Waschmaschine anzustellen. Ehrlich gesagt, es ist nicht viel Arbeit. Ehrlich, es ist nicht viel Arbeit. Ja, also es ist völlig, völlig klar, es ist nicht viel Arbeit. Die Wäsche muss einfach morgen sortiert werden. Es muss rechtzeitig angefangen werden. Dann bist du am Abend auch mit den letzten Sonnenstrahlen, mit dem Wäschetrocknen fertig. Denn bei uns trocknet die Wäsche ja ziemlich schnell. Es gibt viel Wind, es gibt viel Sonne. Aber meine Schwestern, und die kommen halt, das muss man dann wieder sagen, aus einer ganz anderen Welt. Boah, die haben echt gedacht, ich wasche die Wäsche für 6 Leute von Hand. Also setze mich dann da wie sie an den Fluss runter oder habe so einen Druck daheim. Und ja, es gibt viele Peruaner, die auch Waschmaschinen haben, aber die haben nur kaltes Wasser. Und das sind so Toploader. Die sind viel, viel günstiger, die Maschinen. Und machen die Wäsche auch nicht so sauber und machen sie leider auch kaputt. Wir haben eine Zeit lang auch so einen Toploader, also dass man von oben die Wäsche in die Waschmaschine reinschmeißt und nicht von vorne. Das sind meistens so amerikanische Modelle. Ist überhaupt, also Deutschland, Miele, wer sowas gewohnt ist, der will keinen Toploader nutzen, um seine Wäsche zu waschen. Naja, aber alles in allem, also für 6 Leute Waschmaschine anzustellen, die Wäsche aufzuhängen und hinterher dann die Wäsche zusammenzulegen und in den Schrank zu legen. Also das ist nicht die große Arbeit. Da würde viel, viel mehr Zeit drauf gehen, wenn ich das jetzt alles auch noch hätte von Hand waschen müssen. Und ich bin also sehr froh, dass wir so eine tolle Waschmaschine haben. Auch wenn mich dieses Gebimmel, wenn das fertig ist, so ein bisschen nervt. Leider kann man das bei dieser Waschmaschine nicht abstellen. Eine Funktion, die ich an unserer Waschmaschine auch mag, das ist ja dieses Sockenfach. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Also so ein kleines Türchen noch, dass wenn der Letzte dann noch um die Ecke kommt, während man die Maschine schon angestellt hat, man dann oben doch nochmal kurz aufmachen kann und die letzten Socken nachschmeißen kann. Das ist so ein Gimmick. Braucht kein Mensch. Aber es ist einfach, ja, ein Fun Fact oder so ein kleines Gadget, das ganz toll ist. Kommen wir zur letzten Geschichte in dieser Woche. Auch wieder intrinsische Motivation. Ich war mit den Kindern ja auch diese Woche wieder oben in den Bergen. Wir haben dieses Toilettenhäuschen jetzt so gut wie fertig oder fertig. Man kann sagen fertig. Es gab so eine Kleinigkeit zu reparieren. Da muss ich jetzt eben nochmal kontrollieren, ob es auch wirklich, wirklich dicht ist. Der Wasserhahn hatte getropft. Und die Wand ist dahinter eben feucht geworden. Das hatte ich nochmal reklamiert. Das muss ich eben nochmal kontrollieren. Und wenn das kontrolliert ist, dann ist das Häuschen völlig nutzungsbereit und fertig. Und es war eben diese Woche so, dass ich da auch oben war und noch so ein paar Sachen erledigt habe, einen Spiegel aufgehängt habe, so ein Toilettenpapierhalter, eine Klobürste gebracht habe und so, dass sie da auch ein Duschvorhang, dass sie da eben nicht nur dieses blanke Häuschen haben, sondern auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen was rundherum, was man eben in einem Badezimmer normalerweise findet. Und in diesem Zusammenhang eben, da hat mich ja in diesem ganzen Prozess die Wilma begleitet, eine unserer Krankenschwestern, eine sehr engagierte Krankenschwester, die auch ein sehr soziales Herz hat. Und der Jonas und die Wilma, die haben sich da so eben auf diesem Bauprojekt so ein paar Mal gesehen, und die Wilma hat eben dem Jonas versprochen, unserem Kleinen, dass er von ihr einen Hasen geschenkt bekommt, also ein Kaninchen. Mila hat ja bereits ein Kaninchen, das wisst ihr ja, und jetzt hatte eben der Jonas auch ein Kaninchen versprochen bekommen, nur waren diese Kaninchen von der Wilma noch so klein, dass sie ihre Mutter gebraucht haben und eben nicht alleine leben konnten, sodass wir eben warten mussten, bis es so ein bisschen gewachsen ist. Und diese Woche war es jetzt eben soweit. 2 Wochen ist dieses Versprechen her. Diese Woche war es soweit. Wir konnten also das Kaninchen abholen. Und meine Lieben, zum Thema intrinsische Motivation, ihr hättet diesen kleinen Rennen sehen müssen. Jonas ist ja eher von dem Kaliber schmusen, kuscheln und langsam laufen. Aber als es darum ging, sein Kaninchen bei der Wilma zu holen, zuerst wollte er mit dem Auto fahren, ich sagte, nein, wir laufen. Ja, Papa, können wir nicht fahren? Sag ich, nein, wir laufen. Wir können auch daheim bleiben, wenn du das Kaninchen nicht holen willst, ist kein Problem. Aber nein, 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 er möchte auf jeden Fall laufen, die kleine Schwester, also seine große Schwester, aber die Mila, die wollte ja auch mit. Und dann ist der losgerannt. Also der war fast nicht zu stoppen. Es war ein wahres Vergnügen zu sehen, wie dieser kleine Kerle durch den Ort rennt, sein Kaninchen holen. Der war völlig außer Puste, ja. Aber er konnte nicht normal laufen. Er musste diese 1,5 Kilometer also so schnell wie möglich hinter sich bringen und dann hat er es eben nach Hause getragen, stolz wie Bolle. Auch wieder zurück, quer durch den Ort. Und meine Lieben, dann ist was passiert, das unsere Familie in große Aufregung versetzt hat. Wir hatten extra für beide Kaninchen ein Gehege gebaut, einen Zaun außenrum. Den Kaninchenstall, den hatten wir ja schon. Und da haben wir dieses Kaninchen dann reingesetzt und keine 10 Sekunden später hat der Große, der also da schon wohnte, dieses kleine Kaninchen vollständig zerlegt. Also wirklich angegriffen, der ist gejagt, der hat rumgeschrien. Wir mussten da in den Stall rein, also in das Gehege reinspringen und zwischen diese Kaninchen gehen, sonst hätte der auf der Stelle dieses Kaninchen getötet. Unfassbar. Unfassbar. Mila war natürlich sauer über ihr Kaninchen, dass sie so aggressiv ist, so nach dem Motto, ey, sag mal, spinnst du eigentlich? Das führte eben dazu, dass wir die zwei getrennt über die Nacht bringen mussten, also einer im Haus in der Tonne, der andere draußen und ich sage euch was, dieses Kaninchen von der Mila, also das Ältere, das Größere, der Puschel heißt er, der Puschel ist völlig durchgedreht. Also nicht nur, dass er das Gehege mehrfach über den Zaun übersprungen hat und im Garten verschwunden ist, der hat über die Nacht es geschafft, obwohl wir diese zwei getrennt hatten, dann in der zweiten Nacht hatten wir jeder in seinen Karton in der großen Box, da hatte er so lange diesen Karton malträtiert, bis er sich befreit hatte und hat dann im Stall den Kleinen gebissen, ins Ohr gebissen, dass er morgens geblutet hat. Der ist aggressiv, der kratzt die Kinder, der hat den Elias in den Finger gebissen. Also man erkennt dieses Viech nicht mehr. Ist unfassbar. Unfassbar. Die ersten 2 Tage und ganz großes Drama, dann ist er abgehauen. Also, es war so ein bisschen, der Buhmann hatte Druck gekriegt von allen außenrum, so nach dem Motto, komm, benimm dich mal, sei doch jetzt mal friedlich, ihr habt hier genügend Platz, du in die eine Richtung und er in die andere Ecke und dann war Puschel weg. Und plötzlich war so, oh nein, was haben wir jetzt getan? Jetzt ist er abgehauen. Jetzt ist er beleidigt. Und ich meine, das ist alles so Kinderpsychologie, gell? Aber dieses Tier, ich kann jetzt nicht zum Mittagessen kommen. Ich komme erst rein, wenn wir Puschel wieder gefunden haben. Wir müssen alle jetzt suchen. Der ist weg. Das kann doch nicht sein. Und ich meine, wir haben einen großen Garten. Wir sind durch den ganzen Garten. Alle mussten mithelfen. Bis die erlösende Nachricht kam, wir haben Puschel wieder gefunden, ja. Also hat er sich da tatsächlich losgerissen und ist im Garten verschwunden. Und muss dazu sagen, also wir haben jetzt diverse Maßnahmen, bauliche Maßnahmen ergriffen. Also der Stall wurde jetzt mit einer Wand begrenzt. Also es gibt jetzt einen linken und einen rechten Stall, sodass die nur noch das Außengehege zusammen haben und jeder zumindest in der Nacht seine eigene baulich getrennte Hütte da, sein Zimmerchen hat. Dazu gab es jetzt, Elias hat so eine Überwachungskamera, gab es also eine Überwachungskamera am Stall, um zu gucken, wie die beiden so sozial interagieren, dass man es eben aus der Ferne beobachten kann, ob man da eingreifen muss, dass man eben nicht die ganze Zeit im Stall sitzen muss. Also alles wieder sehr optimiert und alles sehr praktisch da überwacht, ja. Aber es war natürlich ein absolutes Highlight für die Kinder. Und man muss sagen, ihr Eingreifen hat also gefruchtet. Jetzt sind 3 Tage rum. Und zumindest heute war so der erste Tag, dass die beiden so ein bisschen friedlich miteinander konnten. Also, wie ihr seht, Highlife, wir hatten genug zu tun diese Woche. Dazu kam, dass ich viele Patienten gesehen habe, viele Geschichten, über die ich erzählen könnte. Aber das behalte ich jetzt erstmal für mich. Das erzähle ich dann, wenn die Lena wieder da ist. Das erzähle ich ihr, euch, uns gemeinsam. Ansonsten habe ich, glaube ich, euch so einen realistischen Eindruck von unserer Woche hier in Kodawasi gegeben. Eine Sache noch, bald kommt auf Big FM eine Sendung. Ich habe heute Morgen ein Radiointerview noch gehabt Da bin ich gespannt, wenn ich da mehr Informationen habe, auch da würde ich euch drüber informieren. Ganz tolle Möglichkeit, auch so ein bisschen auch in Deutschland unsere Geschichte weiterzuerzählen. Sehr angenehme Moderation. Vielen Dank da schon mal an das Team von Big FM, die sich da bei uns gemeldet haben. Ja, und ansonsten, meine Lieben, werde ich euch nächste Woche mehr erzählen über unser Leben hier in Kodawasi. Dann, wenn Lena wieder da ist, kann sie bestimmt auch viel aus den USA erzählen, das, was sie dort erlebt hat. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass sie in 2 Tagen wieder da ist, denn das kann man, glaube ich, festhalten. Es ist möglich, als alleinerziehender Vater sich um 5 Kinder zu kümmern und nebenher zu arbeiten, aber ich möchte euch sagen, das ist meine persönliche Meinung dazu, keine Frage, wenn jemand freiwillig alleinerziehend unterwegs ist, dann möchte ich dir das auch gar nicht absprechen, aber ich sehe einfach, dass es so viel einfacher ist, so viel ausgeglichener ist, wenn man diese Aufgabe auf 2 Schultern verteilen kann, und ich bin ein absoluter Freund davon, von Ehe, von Familie, von Partnerschaft, dass man ja diese Aufgabe Familie, Kinder, Beruf, dass man die gemeinsam schultert. Denn auf die Dauer, das wisst ihr selber, die Dauer macht die Last, auf Dauer ist es viel Arbeit. Und ich hatte das große Glück, dass diese Woche keiner ernsthaft krank war. Ich musste nur einmal einen aus der Schule abholen, den habe ich dann zwischenzeitlich in der Bibliothek geparkt, bis ich meine Patienten fertig gesehen hatte. Aber was machst du, wenn die Mannschaft krank ist, wenn du voll arbeiten musst? Ein schwieriges Thema, ich beneide keinen, der alleinerziehend ist. Und weiß das eben sehr zu schätzen, dass wir als Team hier zusammenarbeiten und dass wir eine Partnerschaft haben, wo jeder seine Aufgaben macht, jeder seine Aufgaben erledigt. Und ich bin sehr froh, wenn Lina wieder da ist. Keine Frage, wir haben das alle gut überlebt. Es war eine tolle Zeit, ist immer eine besondere Zeit auch. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar, wenn sie wieder da ist und wir dann gemeinsam unsere Mission hier leben, gemeinsam jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass diese Familie, dass diese Arbeit hier erfolgreich ist. Und mir bleibt nicht mehr viel übrig, als mich von euch zu verabschieden und zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann das nächste Mal heißt. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.